Als er erfahren hatte, dass ich hier auf der Durchreise sei, kam er zu mir in den Wartesaal und brachte mich dann noch zum Flugzeug, so dass wir durchgelassen wurden, ohne uns anstellen zu müssen. Die Passagiere, die am Ausgang warteten, traten ehrerbietig zur Seite, als wir auf die eiserne Tür zuschritten, die aufs Flugfeld führte. Er ging neben mir, kleinwüchsig, in der Uniform der Zivilluftfahrt, mit mir unverständlichen Zeichen auf den Kragenspiegeln, in der Hand die hellblaue Uniformmütze mit dem goldfarbenen Emblem, mit gräulichem Gesicht und Glatze, und erzählte mir hastig etwas. Es ging wohl darum, dass ihn diese Arbeit anödete. Er habe all das so satt, dass er am liebsten alles hinschmeißen würde. Dabei flocht er obszöne Wörter in seine Rede ein, doch auf merkwürdige Weise, ohne sie zu betonen, als gehörten sie ganz selbstverständlich dazu. In unserer Kindheit, als wir den Sommer in benachbarten Datschen verbracht hatten, war er auf den Zaun geklettert und hatte geschrien: »Halleluja, ich scheiß dir auf den Kopf!« Das erzählte meine Mutter viele Jahre später, und auch jetzt noch erinnerte sie sich daran, sobald die Rede auf diesen Mitschüler kommt. Piotr Werchowjenski starkst hinter Stawrogin her. Und dann versucht er wohl sogar, ihn am Ärmel zu packen, um ihm etwas abzubetteln. Doch der Fürst schleudert ihn beiseite mit in der Dunkelheit dämonisch aufblitzenden Augen, wie er auch Fedka, den Sträfling, beiseite schleudert, der ihm in einer finsteren, verregneten Nacht auf einer Brücke auflauert. Wieder blitzen seine Augen diabolisch und ebenso das Messer in der Hand Fedkas, der den Fürsten erstechen will. Aber der entreißt es ihm kurzerhand und gibt es ihm großmütig zurück. Der Fürst befindet sich auf dem Rückweg von Zaretschje, nach einem Besuch bei der Hinkenden in Lebjatkins Haus. Wenige Tage später, vielleicht auch schon in der darauffolgenden Nacht, während des skandalösen Balls beim Gouverneur, geht dieses Zaretschje in Flammen auf. Lag es nicht dort, dieses Zaretschje, wo ich durchs Zugfenster die Lichter blinken sah? Direkt vom Ball und aus der ganzen Stadt laufen die Leute zum Brandort. Scharenweise laufen sie, wie es bei Bränden immer zu sein pflegt. Auch Stawrogin findet sich mit Lisa, dem nächsten Opfer seiner kalt berechnenden Leidenschaft, an der Brandstätte ein. Ein Haus, nicht etwa das Lebjatkinsche, brennt lichterloh. Die Nachbarhäuser stehen ebenfalls in Flammen. Die rotglühenden Balken krachen, sprühen Funken wie bengalisches Feuer. Stawrogin hält Lisas Hand. Sie ist blass und zittert natürlich, trotz der Hitze, die von der Feuersbrunst ausgeht. Eben erst, vor einer halben Stunde, hat sie sich dem Fürsten hingegeben. Und wie alle edlen Fräulein zittert sie danach und ist blass. Ach, wie träumt zähneknirschend von solchen Siegen auch der Verfasser der Aufzeichnungen aus dem Untergrund und der Erzähler aus den Erniedrigten und Beleidigten und der Held der Weißen Nächte und natürlich Makar Devjuschkin. Der Brand, diese qualvoll wonnige Feerie, bildet geradezu einen Kontrapunkt zum Roman. Und im Vorfeld dieses Kontrapunkts erhebt sich die Kathedrale, natürlich auf dem Kathedralenplatz. Und der Jiddel Jamschin steckt eine Maus hinter das Glas der in die Einfriedung am Haupteingang der Kathedrale eingelassenen Ikone der Gottesmutter von Kasan, wozu er vorher das Glas eingeschlagen hat. Und tags darauf treten alle tugendhaften Bürger der Gouvernementsstadt vor die Kathedrale, stehen lange schweigend da, verurteilen nickend die Tat, gehen auseinander, aber schweigen. Das ist es. Und darin äußert sich gewiss die enorme Duldsamkeit der Orthodoxie, ja ihre messianische Bestimmung. Der Jiddel Jamschin sorgt indessen für die Unterhaltung der Gäste, wenn sich die Unsrigen versammeln, spielt flink auf dem Klavier, imitiert Gänse, Schweine, verschiedene honorige Leute, wahrscheinlich sogar den Gouverneur, und produziert sich überhaupt als Spaßmacher. Nach dem Brand aber, im Augenblick des wichtigsten Kontrapunkts, des Mordes an Schatow, zu dem es an einem verregneten Herbstabend in einem abgelegenen, schummrigen Teil des Stawroginschen Parks bei der Grotte am Ufer eines Teichs kommt, winselt und heult er hysterisch los und bleibt danach den ganzen Tag vor Angst zitternd unter seiner Decke liegen, mimt den Kranken und hofft damit, alle zu täuschen. Die Gestalt des kürzlich noch Verbannten, soeben aus Semipalatinsk zurückgekehrten, mit dem wie schwarz gefärbt wirkenden Schnurrbart und dem wehenden Rock, war bald hier, bald da, griff nach den Schößen und Kragenspiegeln von Uniformen und Frecken mit Sternen, bat, beschwor, forderte, legte listig Fallen, um das Wohnrecht in Petersburg zu erlangen und seine literarische Karriere fortsetzen zu können. Ich bin an dieser Grotte gewesen, die sich allerdings nicht in Twer, sondern in Moskau befindet, auf dem Gelände der ehemaligen Akademie von Petrowsko-Rasumowskoje, die heutzutage als Landwirtschaftliche Unionsakademie den Namen Kliment Timirdjasevs trägt, am Ufer eines Teichs, eigentlich eines Sees, genauer gesagt eines Stausees, eines in einer ganzen Kette dort entstandener Seen mit Sprungtürmen, mit Bootsstationen und mit Booten, die das Wasser dieser Seen in verschiedenen Richtungen durchschneiden und von denen bemüht fröhliches und heiseres Schreien kommt,